wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hall der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der liebe Justin Hornbach, und mein Podcast-Kollege, der
Fabian Ratzak. Servus an alle da draußen. Servus, Justin.
Hallo, Juhu. Fabian. So. Wir wollen heute in unsere magische Kugel schauen und mal gucken, hey, wie sieht eigentlich jetzt die Zukunft der Gitarre aus, die Zukunft der Gitarrenmusik? Mal eine kleine Prognose machen und ein bisschen darüber philosophieren, was wir uns vorstellen könnten, wie die Welt der Gitarre, die wunderbare Welt der Gitarre in 10, 20 oder 100 Jahren aussehen könnte. Ja, okay, 100 vielleicht nicht, 100. Aber die nächsten 10 oder 20 Jahre kann man ja vielleicht schon kleine Prognosen setzen. Dies wollen wir tun, indem wir ein bisschen, ich sag mal, zurückblicken, die Erfahrung sammeln, was ist eigentlich in den letzten Jahren, was hat sich da eigentlich getan und welche Auswirkungen könnte das auf die Zukunft haben und wie könnte die zukünftige Welt der Gitarre aussehen. Und da würde ich sagen, Fabian, bevor wir damit anfangen, mit unserer kleinen Zeitreise in die Zukunft, zurück in die Zukunft reisen wir heute, reisen wir erstmal zurück in die Vergangenheit und lass uns doch erstmal ein bisschen Revue passieren
lassen. Achso, Revue passieren lassen, okay.
Revue passieren lassen, was so die letzten 20 Jahre sich eigentlich in der Gitarrenwelt getan hat, seit 2000. Was würdest du denn sagen, was gibt's da so für kleine Dinge, die passiert sind, die die Gitarrenwelt eventuell auf den Kopf gestellt haben könnte?
Das ist ganz lustig, jetzt wo du sagst 20 Jahre, beziehungsweise 2000er, das ist gefühlt gestern für mich irgendwie. Und dabei, wenn man drüber nachdenkt, das ist verdammt.
Hast du 2000 hast du schon Gitarre gespielt, ne?
Ja, sicher. Ich habe doch, wann habe ich denn angefangen mit?
96?
Nee, früher. Ich glaube 93, 94 habe ich angefangen.
93, 94,
das ist schon Ewigkeiten her. Ja, es hat sich eine ganze Menge getan. Allerdings, für mich ist das immer so ein bisschen, sage ich mal, alles ist vorhanden. Das heißt, die Vergangenheit wird immer da sein. Ich meine, die Einflüsse sind da und die Tradition wird einfach weitergeführt und es wird einfach weiterentwickelt. Mhm. Ich würde gar nicht mal so unbedingt sagen, ich meine, wir kommen ja darauf auch noch zu sprechen, gleich auf die so etwas moderneren Geschichten, ne, die jetzt so aufpoppen. Und letztendlich ist das ein bisschen Geschmackssache, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Aber das ist so eine natürliche Evolution. Ich meine, das Instrument, die E-Gitarre an sich ist ja jetzt noch nicht so wahnsinnig alt. Ne?
Nee, ja.
Und es ist auch vieles schon da gewesen, von dem wir auch gar nichts mitbekommen haben, ne? Weil es einfach im Underground war. Und jetzt wird natürlich alles hochpopularisiert durch diese ganzen sozialen Medien. Die machen es natürlich verfügbar. Aber viele Dinge hat es auch schon vor jetzt 50 Jahren gegeben.
Ne? Ja, das stimmt.
Das ist halt das Faszinierende. Ne?
Ja, ja.
Find
das
ich.
Ist wirklich das Interessante manchmal zu sehen, dass es Techniken, sei es, ich sag mal, Gitarrentechniken, von dem, wie wir spielen, sowas wie Slapping, ja. Popping, Tapping. All der Stumping, all der ganze Kram, aber auch Techniken im Sinne von gewisse Pedale, gewisse Arten der Gitarren, dass das alles im Underground schon manche Dinge seit den 90ern gibt, die jetzt aber erst in den letzten Jahren richtig an Popularität gewonnen haben. Vielleicht dann eben durch den Einfluss von den sozialen Medien, der ja großer Einfluss darauf ist, wie sich die Gitarrenwelt verändert hat oder große Möglichkeiten uns gegeben hat. Aber auch vielleicht, weil jetzt erst die Gitarrenwelt so ein bisschen bereit dafür ist. So wie es Marty McFly in Zurück in die Zukunft ja auch gesagt hat, dass die Kinder dass noch nicht bereit für diese Art von Musik sind. Vielleicht ist es auch so, dass ich kann mich zum Beispiel erinnern, Scotty Mishu hieß der, aus den 90ern, war so einer, der all das, was ein Tosin Abasin heutzutage macht oder ein Tim Henson, so von der Technik her, jetzt nicht von dem Kompositorischen, aber von der Technik her damals schon ganz viel gemacht hat. Aber halt, weiß nicht, da war die Gitarrenwelt, also zum einen gab es da noch nicht die Möglichkeit in den 90ern, das so einfach nach außen in die Masse zu bringen, weil es halt eben kein Social Media oder kein Internet noch nicht so gab. Und die Gitarrenwelt war vielleicht noch nicht so bereit dafür. Aber du hast ja den ganzen Social...
Es ist ja auch gut, dass es sich weiterentwickelt. Ich meine, wir lieben das Instrument und das Instrument wird... Es geht immer weiter und es wird weiterentwickelt und es kommen auch immer... Ich habe so das Gefühl, generell so die Gitarristenszene wird immer größer. Vielleicht ist das auch ein Irrtum, aber ich meine zumindest, dass mehr Leute Bock haben, Gitarre zu spielen. Und das ist halt super, wenn es sich weiterentwickelt. Ne? Ob es einem dann im Endeffekt dann gefällt oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage. Das ist ja auch immer persönlicher Geschmack. Aber man kann es ja jetzt nicht irgendwie schlecht reden. Zum Beispiel, wenn wir nachher über etwas modernere Sachen sprechen. Ist jetzt vielleicht auch nicht meins von der Musik her. Aber ich habe trotzdem höchsten Respekt dafür. Okay, das ist mal was Innovatives, was so in der Form zumindest noch nicht, was es noch nicht gab.
Ne? Ja, ja, ja. Das ist auch manchmal, was die Musikrichtung oder die Musikentwicklung generell angeht, auch etwas, wo Leute, die, glaube ich, etwas mehr Erfahrung im Musikhören schon haben, vielleicht tatsächlich auch mehr Zeit brauchen, um den Hype zu verstehen. Lass mich das mal anders ausführen. Und zwar, ich weiß noch, als ich angefangen habe, so instrumentale Gitarrenmusik zu hören. Damals halt ganz groß, sowas wie Joe Satriani, Surfing with an Alien, das Album lief bei mir rauf und runter, Steve Vai, die ganzen jetzt Klassiker, sag ich mal, die damals halt sehr hip waren, auch Anfang der 2000er noch. Da musste ich mir dann von älteren Gitarristen auch Dinge anhören wie, ach, das habe ich schon tausendmal gehört und gab's schon tausendmal und nach habe ich alles schon irgendwo schon mal gehört. Und ich dachte mir damals, das ist doch der geilste, modernste, fetteste Shit ever. Wie könnt ihr das denn schon gehört haben? Wieso interessiert euch das denn nicht? Und in der Situation steckt man jetzt irgendwie drin, wenn man sich jetzt moderne Gitarristen anhört und man auch erstmal denkt, ja, okay, habe ich musikalisch, die Akkordfolgen kenne ich, die Melodien kenne ich, ist jetzt musikalisch nichts, was mich ultra umhaut, weil man es schon mal irgendwo gehört hat, weil man diese Erfahrung schon gesammelt hat, die vielleicht jetzt ein Teenager, der jetzt eben dann sowas hört wie Tim Henson oder eben die modernen Gitarristen, der dann sagt, boah, was, das ist das Krasseste überhaupt, weil es für ihn natürlich noch super neu ist und er halt eben diese Hörerfahrung noch nicht hat. Deswegen braucht es vielleicht manchmal auch eine gewisse Zeit, um gerade als jemand, der mehr Hörerfahrung hat, um einen gewissen Trend und einen gewissen Hype auch nachvollziehen zu können. So ist es bei mir zumindest auch immer. Also ich bin auch immer jemand, der von Anfang an sagt, wenn ein Hype hochkommt, der immer erstmal die Nase rümpft und sagt, ne.
Aber das ist auch so ein Ding der Generation. Das haben ja, unsere Eltern ja, mit uns auch mitgemacht. Das ist genau dasselbe Spiel, auch die Generation davor. Das ist auch so eine Tradition. Ne? Ja. Ich bin auch erstmal derjenige, der dann sagt, auf gar keinen Fall, nee, ist voll scheiße, ist überhaupt nicht meins. Und boah, nee.
Halt's weg damit, genau.
Aber dann hört man sich trotzdem vielleicht mal an und einfach mit dem anderen einfach mal offen sein. Ja. Und man muss es sich ja nicht ständig anhören. Aber zumindest, dass man mal, weil was ich nicht so mag, wenn man es direkt schlecht redet, ohne uns überhaupt gehört zu haben. Das ist nicht fair. Na, man muss dem Künstler wenigstens die Chance geben, einfach mal, oder dass man sich so ein Bild davon halt macht. Ne?
Ja. Es ist nämlich, das war nicht der Ursprung dieser Idee, okay, wie könnte eigentlich die Zukunft der Gitarre aussehen, weil ich nämlich in den letzten Wochen mich immer mehr und mehr halt eben dabei erwischt habe, wie ich mit vollster Vergnügung stundenlang Polyphia gehört habe und mehr mir gedacht habe, das, was der Tim Henson da macht, ist halt irgendwie dann doch schon geil, so. Und da ist mir dann auch wieder aufgefallen, okay, hey, da habe ich mir dann Gedanken gemacht über die moderne Gitarre und wo kann die sich hin?
Da sollten wir auch mal drüber sprechen, so gerade was so Thema Sound und Gitarrenmarken und Spielweise, was sich da so verändert hat im Laufe der Jahre.
Ne? Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, aber dann genau ist mir halt auch wieder aufgefallen, okay, auch dieser Generationenkonflikt, der ja echt immer interessant ist, weil wie ich, der vor 20 Jahren der Teenager war, für den alles neu ist, der jetzt aber in einer Situation ist oder einen anderen Blickwinkel auch auf Musik hat. Und das ist immer sehr spannend, sich dann in diesen Blickwinkel wieder hineinzuversetzen von dieser nächsten Generation, die kommt, die halt dann wieder mit diesen Augen das zu sehen, mit diesen jugendlichen Augen, von wegen, hey, das ist jetzt was Neues, das ist was Cooles, und da kann ich mich vielleicht auch mit identifizieren als Jugendlicher. Ich habe letztens zum Beispiel auch den schönen Satz gehört, dass die Jugend, die braucht immer Jugendidole und Jugendvorbilder müssen immer für Erwachsene dumm sein und keinen Sinn ergeben. Ja. Weil die Jugendlichen, die brauchen auch diese Form des
Rebellion.
Des Rebellieren. Klar. Der Rebellion, genau, das ist halt wichtig. Und da komme ich schon zu einem Punkt, den ich für die Zukunft der Gitarre ganz interessant finde oder wo ich auch schon paar Anläufe selber Erfahrungen mit gesammelt habe und gesehen habe, wo ich mir auch denke, okay, das könnte in Zukunft auch ganz spannend sein. Und zwar jetzt gerade für mich jemand, der aus dem Metal-Bereich kommt. Metal-Musik war ja für mich immer eine Form des Rebellierens. Ich war der Einzige im Haushalt, der Metal gehört hat. Das wurde anfangs gar nicht akzeptiert, dass ich Metal höre. So. Und jetzt, als ich noch damals in der Gesamtschule Lehrer war, habe ich Kiddies gesehen, die 12, 13, 14 waren, deren Eltern halt früher Metallica und Slayer etc. gehört haben. Und dann habe ich mir gefragt, okay, das ist ja auch dann keine Form des Rebellischsein gegen die Eltern
anymore. Da muss der Hip-Hop, der deutsche Hip-Hop.
Entweder muss der deutsche Appell, oder es muss immer noch eine Stufe extremer werden und anders werden, damit man sich abgrenzen kann. Und das hörst du auch, finde ich, in jungem, modernem Metal, wenn man mal so Bands, weiß nicht, ob dir das was sagt, wie Lorna Shore zum Beispiel nimmt, die haben hier letztens live gespielt, die sind halt super extrem. Da steckt auch sehr viel gedanklich hin, gerade im Gesang. Ich glaube, wenn man das erstmal hört, denkt sich, okay, was werden da für Massen an Kühen abgeschlachtet, wenn man den Gesang hört, aber.
Ist der denn tatsächlich echt oder ist das auch wieder wie am Anfang hat nicht so ein Pitchshifter gehauen?
Nee, das ist halt das Faszinierende, dass der halt live das auch sehr krass nachstellen kann. Krass. Ja, und da sehr viel Technik, die da drin steckt. Aber das ist zum Beispiel eine Band, die halt super angesagt ist, gerade auch in der Jugendkultur, weil die halt nochmal sich abhebt von Metallica oder sowas, weißt du, wo dann auch dort die Kids wieder die Möglichkeit haben, ich sag mal, zu rebellieren. Hm. Aber das Spannende ist halt, in 10, 20 Jahren ist das dann auch keine Form mehr des Rebellismus.
Richtig. Und was kommt dann als nächstes? Das ist halt die Frage, ob es dann eher zurückgeht dann oder ob es halt noch extremer wird, was ja fast schon unvorstellbar ist. Ne? Genau.
Ja. Wie willst du denn? Wobei auf der anderen Seite haben wahrscheinlich, keine Ahnung, was vor 20 Jahren auch sich Leute gedacht, hey, wie kann denn Slipknot noch, was gibt's denn noch ein Extremeres als Slipknot? Oder
ja, sowas, auch gerade in Bezug auf Gitarrentechniken. Ja. Ich meine, was soll jetzt noch theoretisch so utopisches kommen, dass man denkt, what the fuck, was passiert da? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ne? Es kann höchstens alles noch intensiver und schneller und technischer und präziser werden. Aber was kann jetzt kommen, dass man denkt, okay, die nächste Stufe der Evolution ist erreicht. Ne? Das ist halt die Frage.
Und ich glaube, wenn wir da über das Gitarrentechnische gehen, wird das Extremere immer wieder auch weiter das Intellektuellere. Das siehst du, finde ich, vor allem an Gitarristen wie Josh Mido. Mhm. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Das ist mein
Jazz-Gitarrist. Ja.
Oder Ben.
Schieß
mich tot. So ein Typ, der hat auch so ganz lange
Finger ich weiß, und spielt meinst. So. Ja. Jusen heißt er, glaube ich. Jusen.
Genau. Jusen, irgendwie sowas, ja. Wo man merkt, aber auch so auch vom Shred-Bereich Leute, die ich ja auch feiere, wie ein Baxter und ein Steven Taranto und so, wo du merkst, okay, das ist nicht nur auf einer technischen Ebene deutlich mehr sophisticated, sondern halt eben auf einer intellektuellen Ebene. Es ist halt eben nicht nur schnell die 3-Note-Per-String-Scale. Und ich meine, das sieht man ja auch in der Entwicklung irgendwie. Klar. Früher war, in den 70ern war schnell Pentatonik, dann kam die 3-Note-Per-String-Scale und jetzt kommen halt noch ganz viele andere intellektuelle Layers dazu, weil man halt mehr und mehr diese einzelnen Sachen begriffen hat. Und da, glaube ich, geht das Extreme hin, weil da wird man mich bestimmt jetzt auch in 20 Jahren, werde ich mir auch sagen, okay, ich lag sowas von falsch, aber technischer kann es kaum werden als das, was wir aktuell haben. So. Und das haben vor 20 Jahren bestimmt Leute auch gesagt, so, technischer kann es kaum werden als ein John Petrucci oder so, aber ja, es konnte technischer
werden. Vielleicht gibt es natürlich auch wieder sowas wie damals Grunge, ist ja zum Beispiel dann gekommen, ne? Dass wieder irgendwas völlig anderes kommt. Was soll jetzt anderes kommen? Aber keine Ahnung, das ist halt irgendwie so ein Breakdown und irgendwas ändert sich. Dass es vielleicht mehr über Sounds geht oder ich habe keine Ahnung über jetzt oder AI, wer weiß, ne? Keine Ahnung, was alles passiert.
Das ist ein interessantes Thema, ja. Breakdown ist ein guter Stichpunkt, weil ich habe mir letztens schon drüber Gedanken gemacht, dass in der populären Musikwelt, gerade so der populären, härteren Musikwelt, der Metal-Musik, da auch das so Dinge, da sind wir, glaube ich, gerade aktuell wie in so einer Grunge-Phase, wo das Gitarren-Solo als Element in einem Song mehr Platz verliert und da dadurch sowas wie Aspekte des Breakdowns halt mehr Platz bekommt. Okay. Der Breakdown ist gerade das, was sehr gefeiert wird in der Metal-Musik. Und ich immer ein bisschen schade und langweilig finde, weil das Gitarren-Solo
ja, aber das ist ja auch wieder generationsbedingt, ne?
Aber das natürlich gibt's auch immer noch die Nische, wo auch ganz viel Gitarrenstuff drin ist. Und das ist ganz schön zu sehen, weil wenn man das vergleicht, natürlich gab's auch in den 90ern die Nische, wo immer noch ganz viel Gitarren gab. Nur weil es den Grunge gab, heißt es ja nicht, dass Steve Vai oder irgendwie damals gesagt haben, Mitte der 90er hören jetzt auf. So, und die gab's natürlich noch, weil die waren natürlich lange nicht mehr so populär, aber die Nische gab's ja nichtsdestotrotz. Aber ich würde sagen, dass jetzt die Nische, die wir halt jetzt haben, deutlich populärer ist und deutlich mehr Zuhörer hat halt als vor 20, 30 Jahren, eben aufgrund der Möglichkeit von Social Media und aufgrund der einfachen Verbreitung von Musik quasi. Weil, wie gesagt, früher war es ja deutlich schwerer, überhaupt in diese Nische einen Fuß reinzufassen.
Natürlich, du musstest früher in den Plattenladen gehen, weil du kanntest jemanden, der jemanden kennt und der hat die neue CD gehabt oder Ne?
Genau, es war deutlich, deutlich schwieriger, an Musik da ranzukommen. Ja. Deswegen,
was allerdings auch zu beobachten ist, dass der Stellenwert so ein bisschen flöten geht, was sowas angeht. Das ist sehr kurzlebig alles. Ne? Das ist, glaube ich, ein Riesennachteil, wenn du jetzt so an Bands, na gut, das ist jetzt sehr Boomer-mäßig, aber nimm mal so eine Band wie Led Zeppelin oder Guns N' Roses, so, die so einen Status haben, sag ich jetzt mal, oder Metallica. Mhm. Klar, hatten die ihren Ursprung viel weiter zurück. Aber ich denke nicht, ich meine, ich kann mich auch täuschen, aber dass in 20 Jahren noch jemand von Polyphia reden wird.
Genau.
Glaube ich nicht.
Vielleicht noch von reden wird, könnte ich mir vorstellen. Eine Prognose habe ich tatsächlich, die ich mal in einem Metal-Podcast aufgeschnappt habe. Und zwar, dass es immer weniger selbstgemachte Musik auf den großen Bühnen geben wird. So, nicht, ich will nicht sagen, dass es immer weniger selbstgemachte Musik geben wird, also wo die Leute ihre eigenen Songs schreiben, sondern die wird immer weniger Platz auf den großen Bühnen finden. Und was immer mehr und mehr Platz auf den großen Bühnen finden wird, sind so Sachen wie Cover- und Tribute-Bands. Weil eben sowas wie Metallica etc., diese ganzen großen Bands, die werden, ich glaube nicht, dass in 20 Jahren Metallica weiterhin auf Tour sein wird. Also die werden auch irgendwann mal sagen, stopp, wir gehen jetzt in Rente.
Ja, klar.
Klar, natürlich, die Dings machen es immer noch hier, die
Stones.
Rolling Stones, ja, so, warum auch immer. Aber jetzt zum Beispiel, es gibt immer mehr und mehr Bands, die sagen, die gehen in Rente. Sepultura hat jetzt angekündigt, die gehen in Rente. Slayer ist seit einigen Jahren in Rente. So, das sind auch alles Leute, die auch vielleicht das Tourleben dann satt haben und dann auch sagen, nee, wir wollen und können das jetzt auch vielleicht nicht mehr. So, aber die Musik ist ja dennoch gefragt. Teilweise mehr als denn je, weil es halt eben jetzt die Möglichkeit gibt, dass so einfach reinzukommen in diese Musik durch das Internet. So dass halt man vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel sagen, Metallica sagt, die gehen in Rente etc. und es sterben immer mehr und mehr Bands aus, die eigene Musik machen, aber die Leute wollen dennoch weiterhin Metallica auf den großen Bühnen hören, dann wird sich natürlich eine große Bühne eine krasse Metallica Tribute Band nehmen und versuchen, dieses Live-Gefühl weiterhin zu zeigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so wird, mehr und mehr wie in der Klassik. Bei der Klassik ist es ja auch nicht anders. Das
stimmt.
Was gibt's in der Klassik? In der Klassik gibt's bei den Konzerten, wird ganz selten, also es passiert schon, aber prozentual ist es relativ niedrig, wird eigene Musik gespielt oder präsentiert. Die Musik, die eigentlich gezeigt wird, ist war von anderen Komponisten. So, von ehemaligen Komponisten. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht in Zukunft sich in diese Richtung eben entwickelt.
Kann sein, aber ich glaube, dann gibt es auch wieder eine Rebellion irgendwann. Weil irgendwann wird's, das ist halt so, die Menschheit wird sich immer wieder neu erfinden. Es bleibt nie konstant.
Ja, die Frage ist halt, was ist populär? Weil wie gesagt, die letzten, wenn du dir das mal anschaust, eben mit dem Klassikvergleich, gibt's kaum, also klar, es gibt in der Filmmusik gibt's Leute, die es dann geschafft haben, mit ihrer eigenen Musik die großen Klassiksäle zu füllen, so ein Hans Zimmer etc. sowas. Aber ob jetzt, ich glaube, wenn jetzt ein Pianist, ein Klassikpianist oder ein professioneller Live-Pianist, performender Pianist, das ist das Wort, was ich gesucht habe, wenn der jetzt hingeht und sagt, okay, er spielt einen ganzen Abend lang seine eigenen Stücke oder er sagt, er spielt Beethovens dritte Symphonie, Klaviersymphonie, die Leute werden wahrscheinlich eher zu Beethovens dritter Klaviersymphonie gehen.
Ja.
Und da wird er dann vielleicht mal ein eigenes Stück von sich selber mit reinbringen. So. Und ich find's aber auch gut, wenn Tribute-Bands den Platz gegeben wird. Weil jetzt zum Beispiel, ich habe letztens ein Video gesehen von einer Van Halen-Coverband. Eine Van Halen-Tribute-Band, auch aus Amerika, wo ich mir dachte, geil, das würde ich sau gern live sehen, weil ich könnte mir echt vorstellen, dass das so das Feeling aus den 80ern rübergebracht wird. So, dass das so müsste sich anfühlen, wahrscheinlich in den 80ern bei Van Halen vor der Bühne gestanden haben. Und das können wir heutzutage nicht mehr
erleben. Nein, natürlich
nicht. Weil Eddie es halt nicht mehr gibt, aber auch weil halt ein David Lee Roth oder auch ein Sammy Hagar oder so das auch nicht mehr so hinbekommt.
Aber,
nicht mehr so
jetzt nochmal zu dem Thema, das ist ja eigentlich keine Weiterentwicklung.
Eigentlich ist es keine Weiterentwicklung.
Eigentlich ist es eher eine Zurückentwicklung, wenn man ehrlich ist.
Es ist eine Stagnation, man bleibt halt immer bei.
Ja.
Und ich meine, aber ja, da muss man halt mal gucken, wie man das wertet, so. Wie gut oder schlecht man das findet.
Naja.
Weil es ist ja auch unser Ziel von Megalife, versuchen, so ein bisschen dieses Gefühl aus den Anfang 90er,
ist ja auch 80er, cool,
diese Energie auf die Bühne zu bringen. So, und da denke ich mir, finde ich es auch cool, wenn Tribute-Bands und auch eben diesem Konzept des wir covern es jetzt mehr oder wir versuchen diese Musik auf die Bühne zu bringen, weil es das Original halt nicht mehr gibt, wenn es dem auch den Platz geben wird, so. Oder geben könnte. So. Und dann, ja. Ist halt natürlich die Frage, was wird es weiterhin an eigener Musik geben oder wie wird sich das weiterentwickeln?
Das Ding ist, wenn es überhaupt. Es gibt unendlich viele gute, sehr, sehr coole Bands auch, ne? Aber die Frage ist halt, schaffen die es? Kommen die durch die Masse durch? Das ist halt nochmal die andere Geschichte. Aber das gab's halt früher auch. Ich meine, wie viele Bands, von denen wir noch nie gehört haben, die mit Sicherheit sensationell gewesen wären, wenn sie populär geworden wären. Ne?
Ja, natürlich. Und ich glaube, da wird's halt schwieriger auf alle Fälle für Künstler. Auch obwohl wir die Möglichkeit haben, unsere Musik so einfach zu verbreiten.
Das macht's aber schwerer.
Es macht's schwerer, weil natürlich der Markt ist übersättigt. Der Markt ist sowas von übersättigt von Musik, so. Und es wird schwieriger, auf die Bühne eben zu kommen. Weil jetzt, wie gesagt, wenn ein Veranstalter die Möglichkeit hat, eine Band draufzuholen, die eigene Musik macht, die kaum einer kennt, oder halt eben eine Metallica-Tribute-Band, so jetzt mal mit dem als Konkurrenz gesehen, wird der, wenn es Metallica nicht mehr geben würde, wird dann natürlich die Metallica-Tribute-Band geben, weil jeder Veranstalter weiß, das bringt deutlich mehr Geld in die Kasse. Ich meine, so.
Du hast da ja auch schon, wir waren ja auch schon zusammen hier in dem Laden in Düsseldorf. Dürfen wir den überhaupt nennen? Dürfen wir den Namen nennen von Läden?
Ja, eigentlich natürlich, schon, ne? Das ist der Pitcher. Der
Pitcher, der gute Pitcher.
Bester Laden.
Genau, und das ist auch so eine Entwicklung, die ich auch im Laufe der Jahre beobachtet habe. Mittlerweile macht er fast nur noch Coverbands, ne? Fast nur noch.
Ja, klar.
Einfach deswegen, weil ich meine, ich verstehe es auch, weil die Kasse muss stimmen am Ende des Abends, ne?
Wenn dann der Laden muss ja weiter. Ich meine, da gibt auch anderen die Möglichkeit.
Absolut.
Wir waren da mit Let's Talk Guitar ja auch mit 4 Leuten im Publikum oder so. Also danke an alle, die da waren. Genau. Das war ein großartiges Fest, aber war coole Live-Performance. Aber klar, damit er halt sowas machen kann, braucht er halt das, was das Geld reinbringt. Und das sind halt in dem Fall die Tribute-Bands. So.
Ja.
Das heißt, also ich glaube, für eine eigene Musik, eigene Band starten, es wird immer schwieriger und schwieriger.
Ja, oder du machst halt erstmal diese sogenannte Tribute-Band und versuchst dann dein eigenes Ding da irgendwie so mit unterzubringen. Ne? Gibt's ja auch ein paar Leute, die das machen.
Dann bist du da aber auch immer marketingtechnisch in Konkurrenz.
Ja,
das kann funktionieren. Es funktioniert einigermaßen ganz gut bei Völkerball, der Rammstein-Tribute-Band. Die haben ja einen Teil, bis auf der Björn, der Gitarrist, der bei uns in der Sendung war, sind die alle auch Teil von einer anderen Band namens Hate Machine, irgendwie sowas. Also auch so eine Band, so ähnlich wie Rammstein. Die verkaufen auch die Platten davon auf der Völkerball-Show etc. Das läuft auch schon ganz gut. Aber das kann halt dann immer auch in Konkurrenz zueinander sein. Oder das eine finanziert halt das andere. Das kann halt auch da hilfreich sein, weil du brauchst halt auch erstmal, wenn du halt auf die Bühne willst, brauchst du halt auch erstmal Geld als Künstler. Ja,
absolut, du musst dich erstmal einkaufen, wenn du als Vorband irgendwo spielen willst von einer großen Band.
Ja.
Kannst du erstmal ordentlich was hinlatzen.
Geld ist auch ein ganz interessanter Punkt für unsere Gitarrenszene hier, weil was mir aufgefallen ist letztens, ist, dass so ein bisschen die Shredstars oder ich sag mal die Guitar Heroes, die wir vor 10 Jahren vielleicht übertrieben gefeuert haben.
Gefeuert?
Dass diese gefeuert.
Ja, genau. Gefeuert. Weg mit euch. Spielt.
Du bist gefeuert. You're fired. Nein, die wir gefeiert haben, dass sie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden sind, unter anderem, weil sie vielleicht gemerkt haben, jo, damit verdiene ich jetzt auch nicht mehr so viel Geld. Nehmen wir mal zum Beispiel Markus Follny. Mhm. Klar, okay, Markus Follny hat jetzt vor kurzem nochmal ein Soloalbum rausgebracht, etc., aber was YouTube-Präsenz, was generell Internetpräsenz anging, war der vor 10 Jahren deutlich aktiver und deutlich gehypter, sag ich mal. Klar, der hat halt jetzt seinen festen Job, so bei hier PTSD oder wie die heißen, PSTD, das ist so eine italienische Rockband, Prog-Rockband, da in Italien spielt er damit ganz gut und verdient damit auch ganz gut, aber konzentriert sich halt darauf, dass er sich halt dann so ein bisschen halt eben auch von diesem Druck, den natürlich eine Solo-Karriere beinhaltet, lösen kann und loslassen kann. Oder, so habe ich halt letztens gesehen, habe ich einen neuen YouTube-Abonnenten bekommen, Alex Hutchings. Hm. Und dann ist mir auch wieder aufgefallen, stimmt ja, was ist aus Alex Hutchings geworden? Solche Leute.
Das Ding ist,
die merken halt vielleicht, okay, die Zeit, die man investiert in Social Media, in seine eigene Solo-Karriere, das, was letzten Endes rauskommt, um davon zu leben, ist vielleicht dann doch nicht genug, sodass man halt auf andere Musikerjobs angewiesen ist, letzten Endes.
Ja, besonders ist ja auch, du musst dich damit auskennen. Du musst diese ganze Maschinerie, die dahinter steckt, YouTube,
ja.
Content.
Und das war für die ja auch alles damals neu.
Ja, absolut,
das
genau.
Dazu sagen.
Genau. Das waren ja so die ersten,
Jungs,
die da so richtig...
Die Jungs, die jetzt hochkommen, die wissen ja, die wachsen ja quasi damit auf. So. Für die ist es ja kein Neuland mehr. Aber da ist dennoch die Frage, die ich mich gestellt hat: Wie wird das in 10 Jahren so sein? Weil selbst, ich krieg's so ein bisschen mit in der Bubble, in der ich drin bin, mit auch relativ vielen bekannten YouTubern, selbst wenn du mit YouTube aufgewachsen bist und mit diesem ganzen Social Media Kram aufgewachsen bist und einfach weißt, wie das Game funktioniert, kann es ja dennoch sein, dass du in ein paar Jahren sagst, und das passiert aktuell schon bei manchen Leuten, da habe ich auch einfach keinen Bock mehr drauf, weil es ist dennoch Stress.
Es ist viel Arbeit.
Es
ist viel Arbeit. Die meisten denken, oh, ich lade ein Video hoch, das ist nicht mal eben so.
Nein.
Da gehört sehr viel dazu.
Es ist auch viel Arbeit für wenig Reward quasi. Und ja, das da halt vielleicht dann die Jungs, die jetzt auf Instagram oder YouTube so gehypt werden von der nächsten Generation, wer weiß, wo die in 10 Jahren sind, ob die überhaupt dann wirklich noch so als Gitarristen präsent sind oder ob die überhaupt, ich sag mal, beruflich den Schritt gehen. Wir haben ja jetzt auch ganz viele durch Social Media Gitarristen, die so in ihren Anfang 20ern sind, die jetzt vielleicht gehypt werden, weil sie halt jetzt gerade was Außergewöhnliches machen, in ihrem Instrument auch zurecht gehypt werden, die aber dann vielleicht sagen, boah, nee, auf den Beruf des Musikers habe ich gar keinen Bock.
Genau.
So, ich ziehe mich lieber da raus, mache was anderes. Kenne ich auch aus der Vergangenheit Leute, die Top-Musiker waren, Top-Instrumentalisten waren, super Chance gehabt hätten, ein Leben als Musiker führen zu können, allein vom Skill-Level her, wo dann zum Beispiel einer, der krasses Wunderkind an der Trompete war, halt irgendwann gesagt hat, nö, ich werde Elektriker.
Ja, du, aber man kann sich ja auch verändern, ne? Ich meine,
ja, genau.
Das ist ja wie so eine Art, ja, nicht Burnout, nicht, aber ja, doch, vielleicht schon. Ich sag mal, wenn du das jeden Tag machst, 20, 30 oder 40 Jahre, obwohl die Jungen machen es ja noch nicht mal so lang, aber kann sein, dass du irgendwann denkst, ey, irgendwie fehlt mir der Reiz, es gibt mir nichts mehr.
Ja, oder auch so ein bisschen das Problem, was manche Sportler auch irgendwie hatten, was halt auch ein Lars Ulrich oder so hatten, wenn du seit Kindheit auf oder seit einem relativ jugendlichen Alter, ich sag mal, damit konfrontiert wirst, dass du krass bist, dass du gut bist, dass die Leute das ständig sagen, dass du der Krasseste und der Beste bist, dass du dann irgendwann auch vielleicht auch so ein bisschen den Spaß an diesem Weiterentwickeln verlierst und auch einfach die Lust an dem Ganzen
verlierst. Ja, auch vielleicht ein bisschen, weil du immer diesen Druck auch irgendwie hast.
Weil
du musst
immer
abliefern.
Hast,
du kannst nicht einfach mal eben so jetzt,
komm,
jetzt manchmal hier ganz easy, locker. Du musst immer diesen Druckpunkt. Ne?
Genau, du musst immer dieses Level halten.
Genau.
So. Und du erfreust dich vielleicht dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr an neuen Erfolgen, weil du halt, seitdem du 12 bist, mit Erfolgen zugeschüttet wirst. Weil du halt, seitdem du 12 bist, im Internet gehypt wirst, weil halt dein Daddy irgendwie mal ein Video von dir hochgeladen hat, wie du mit 12 Eruption gespielt hast und auf einmal du, seitdem du 12 bist, mega gefeiert wirst in der Gitarrenszene. Und auch da hört man auch, wie viel hört man von der Lisa X noch, die vor 10 Jahren als 13-jähriges...
Also ich verfolge sie jetzt auch nicht, aber...
12, 13-jähriges Mädchen, die macht bestimmt auch noch weiter. Ich glaube, die macht auch noch weiterhin was, aber es ist auch nicht mehr so mega präsent. Was ja auch klar ist, ich kann es ja auch verstehen, wenn so Leute sagen, sie ziehen sich zurück. Sie wollen ein bisschen auch aus dieser Öffentlichkeit rausgehen, um in Ruhe auch an gewissen Projekten arbeiten zu können. So. Und wie sich das halt so vielleicht in die nächsten...
Ist ja auch super gefährlich, sag mal, wenn du dein ganzes Leben nur darauf aufbaust und auf einmal ist es weg, dann weißt du gar nicht, wer du bist. Das ist noch viel schlimmer. Dann
hast du
noch
eine eigene Krise, deiner Identität damit verknüpft mit deiner Karriere und deinem Erfolg. Da gibt's auch ein paar Gitarristen, auch im deutschsprachigen Raum. Gab's noch einen Gitarristin, die in der großen Band gespielt hatte. Die wurde dann gefeuert und seitdem. ist leider nicht so gut. Das ist natürlich nie gut, wenn man seine komplette Identität an sowas koppelt und verknüpft. Nee. Was würdest du denn prognostizieren, wenn wir mal so ein bisschen, wir haben jetzt über das Spielerische geredet, wie gesagt, da wird sich, glaube ich, von den Spieltechniken nicht viel verändern. Ich denke, was eine Sache, die gesagt werden könnte noch ist, wo sich was verändern kann, es wird weniger Grenzen geben zwischen den Leuten, welche Technik die perfektioniert haben. Was ich damit meine ist, weil hat auch was damit zu tun, dass die Pädagogik natürlich viel greifbarer wird in der Gitarre, aber man hat halt Gitarristen, die waren gut in der Technik und andere Gitarristen, die waren wiederum gut in der Technik, weil die sich halt so fokussiert haben, weil die halt auch vielleicht nur von, wie sie was lernen konnten, auch nur die Möglichkeit hatten, vielleicht eben sich nur mit diesem
Technik aber
dass das halt dort, dass die Grenzen ein bisschen mehr verschwimmen und es halt mehr Gitarristen gibt, die so wirklich alles ziemlich gut können.
Absolut, weißt, ne? Gebe ich dir recht. Aber lass uns trotzdem auch mal über die Möglichkeit, ich meine, mittlerweile ist es ja relativ einfach, Musik auch aufzunehmen. Ne? Da hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Und viele Bands nehmen ja auch zu Hause auf und was weiß ich.
Ja.
Und ich finde, da ist halt auch so ein Trend so zu beobachten, dass vieles halt sehr überproduziert wird. Was jetzt nicht schlecht sein muss. Auch das ist alles Geschmackssache. Auch das gab es früher schon. Aber ich glaube, vieles wird auch einfach sehr glatt poliert und verliert so ein bisschen, zumindest für mich, das ist jetzt wieder so eine persönliche Sache, verliert so ein bisschen an Charakter. Weil es nicht das ist, was es eigentlich in Wirklichkeit ist. Na, ist wie, wenn du jetzt singst und du haust da Melodyne drüber. Es verliert ein bisschen Charakter. Ne? Ich meine, der Rick Beato hat schon mal so eine Folge gemacht, wo bekannte Stücke von Freddie Mercury oder Joe Cocker, die ja halt charismatische Stimmen haben, charaktervolle Stimmen, und da dann halt versucht, so diese neuen Plugins da einzubauen. Und das klingt dann halt erstmal komisch, ne, weil es ungewohnt ist. Obwohl es theoretisch richtiger wäre, definiere richtig schlecht, das ist ja auch ein bisschen so, wie man wie die Gehörgewohnheiten sind. Und ich glaube, da ist eher so ein bisschen, finde ich nicht gut. Ne, sagen wir es mal so. Mhm. Es verliert so ein bisschen an Echtheit. An manchen Ecken. Nicht bei allen natürlich, aber bei einigen. Ne? Dann guckst du dir die Bands live an und denkst, wow, okay, da wissen wir genau, was da passiert ist.
Ich glaube, das ist ein Problem, das hast du in so gut wie allen Kunstformen aktuell. Also das hast du auch im Film.
Absolut.
Das hast du in darstellender Kunst. Wahrscheinlich überall. Weil es halt eben durch die Elektronik und die Digitalisierung so einfach ist, Kunst zu machen. So. Oder Kunst in Anführungsstrichen. Wir haben ja schon mal viel über Kunst hier diskutiert, über dieses Wort an und für sich. Aber ja, ich kann da ein ganz gutes eigenes Beispiel geben. Ich habe letztes Jahr ein Album aufgenommen für eine Band oder ein Solo-Projekt, woraus sich letztendlich eine Band entwickelt hatte. Aber ich wurde damals gefragt, die Gitarre aufzunehmen, bin aber nicht Teil der Band. Und wir waren zwar im Studio, ich habe das nicht zu Hause gemacht, wir waren im Studio, aber ich war erstmal, wir waren 2 Tage und ich nach dem ersten Tag war ich heulend nach Hause gegangen, also heulend ins Hotelzimmer gegangen, weil das war wirklich Akkord einzeln, also wir haben eine Akkordfolge, 4 Akkorde, der erste Akkord wird eingespielt, Pause, Gitarre nachgestimmt, nächster Akkord wird gespielt,
bitte.
Pause, Gitarre nachgespielt, so, da hat mein Gitarrenherz erstmal extremst geblutet, so, weil ich gedacht habe, ich kann doch 4 Akkorde am Stück spielen, etc. Am zweiten Tag habe ich so ein bisschen verstanden, warum das so gemacht wird, weil halt in der Musikrichtung auch viel mit Synthesizern gearbeitet wird. Und Gitarre ist halt von ihrer Charakteristik erstmal ein Problemkind.
Deswegen ist es eine Gitarre, verdammt.
Ja. Da gebe ich dir recht. Weil halt eine Gitarre ist halt nicht in jedem
Richtig.
Akkord perfekt gestimmt. Eine Gitarre macht halt gewisse Geräusche. Eine Gitarre hat halt gewissen Charakter. Der war in dem Moment aber nicht erwünscht. Das war Musik, die halt eben diesen Platz für den Charakter der Gitarre nicht haben wollte.
Der scheiß Keyboard, der Penner. Einfach nur Spaß.
Und da habe ich es dann verstanden, okay, es war auch dann absolut nicht meins. Ich fand es auch sehr schade und ich finde auch, die Musik kam jetzt auch raus. Mhm. Das Album kam vor 2 Wochen oder so raus. Und wenn es sich mal anhören möchte, kann ich ja hier sagen, heißt Humankind, die Band. Ich mag die Songs von den Songs schon sehr. Der Samuel, der Sänger, ist auch ein guter Sänger. Bringt viel Charakter durch die Stimme halt mit rein. Aber von der Produktion und auch vom Songwriting her ist es halt wirklich darauf ausgelegt, so, wir möchten Leuten, die nichts mit Musik haben, gefallen. So, die nichts mit Musik zu tun haben, gefallen, sag ich mal. Das soll so einfach und so wie schnell wie es geht ins Gehör reingehen und so einfach und so schnell wie es geht gefallen. Wenn du, es ist vielleicht zu vergleichen wie Essen, weißt du? Das ist halt das Fastfood-Essen, was gemacht worden ist. So, schon mit einem Konzept und einer Idee dahinter. Bestimmt auch mit einer gewissen Form von Liebe und Leidenschaft. Das will ich dir gar nicht abstreiten. Aber das kannst du einfach runterschlucken. So. Und die komplette Würze, die halt eine Gitarre mit ihrem Eigengeschmack in so einem in Musikrichtung reinbringt, wurde da halt rausgenommen. Bis auf bei meinem einen Solo, weil bei meinem einen Solo habe ich gesagt, nö, das spiele ich in einem
Take. Alles mit einzelnen Tönen. Ich,
nee, da habe ich halt echt gesagt, Leute, das war jetzt 2 Tage lang Pause, nächster Akkord. Da habe ich gesagt, nein, das Solo, das spiele ich jetzt wirklich One Take ein. So. Und da merke ich aber auch, es ist, dadurch, dass das so perfekt ist, die Musik, ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch jemand, der mit Musik nicht so viel zu tun hat, und vielleicht diese Unterschiede auch nicht kennt, der diese Hörerfahrung nicht hat wie wir und diese Nuancen auch nicht erkennt, die vielleicht eben einen interessanten Geschmack ausmacht, dass der das natürlich verzehren wird und gut finden wird, so. Aber natürlich fehlen da die Nuancen. Aber ich bin da, wenn man das mal nämlich so sieht, bin ich der Letzte, der da meckern darf. Weil wenn es ums Essen geht, sind mir Nuancen scheißegal. Wenn es um Essen geht zum Beispiel, ich will was zum Essen haben. So, ich bin auch kein guter Koch. Ich bin ja, aber doch, ich würde sagen, ich kann schon kochen. Ich habe nicht so mega viel Respekt vor Kochen. Ich finde, Kochen ist eigentlich, wenn man Hot Take nach Rezept kocht, ist Kochen super easy. Das kriegt jeder hin. Aber ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung aus sagen, ah, hier ein bisschen mehr, keine Ahnung was, Pfeffer oder Anis oder hier ein bisschen Kümmel oder keine Ahnung was. Diese Nuancen fehlen mir halt so beim Essen. Und da bin ich auch nicht der, darf ich eigentlich auch nicht, was Musik angeht, meckern. So. aber ja, Musik wird da, glaube ich, weil es eben so einfach ist, die Musik so perfekt zu machen. Wie gesagt, wir haben in 2 Tagen alle Gitarren von 9 Songs eingespielt. Super easy, copy-paste.
Aber dadurch wird es belanglos. Das ist das Problem.
Also ein bisschen. Es verliert halt an Charakter. Alles, was an Charakter verliert, dadurch wird es halt auf einer gewissen Ebene belanglos. Es ist bestimmt auf lyrischer Ebene nicht belanglos so. Und ach, da muss man auch wieder auch die Waage setzen. Okay, vielleicht war der Person, die Songs hat als eine Person geschrieben. Und ich glaube auch das Lyrische. Und vielleicht wollte sie halt, okay, ich möchte, wie früher bei Linkin Park oder so, dass der Text halt
naja, gut.
im Vordergrund
ist halt auch steht. Immer so eine Sache. Das ist
der Inhalt der Message.
Musik hört,
und da musst du halt auch ein bisschen, dann musst du vielleicht auch aus Produzentensicht halt sagen, okay, da muss der Charakter des einzelnen Instruments halt erstmal nach hinten gehen. Was man natürlich als Instrumentalist schade findet, aber.
Ist auch immer so eine Sache, wie man Musik hört, ne? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die achten jetzt nicht so auf die Texte. Bin ich zum Beispiel einer, gebe ich zu.
Ich bin nicht zum Beispiel auch einer. Ich achte jetzt, nee, ich bin auch eher jemand, der natürlich das Instrumentale achtet als auf die Texte. Ich liebe Dream Theater. Die Texte dort sind manchmal sehr cringy. So. Vor allem, wenn man die mal Wort zu Wort ins Deutsche übersetzt. Übersetzt
das wäre doch geil. Under,
das wäre doch geil. Wort zu Wort ins Deutsche.
Hatten wir das nicht schon mal in der Folge? Das hatten wir in einem Quiz.
Ja, wo ich, wir hatten ja einen Quiz.
Ja, wo ich total verkackt habe.
Zieh mich runter. vorgesungen habe.
Wo ich gesagt habe, Eric Clapton. Und die so, nein. Genau.
Vor allem, weil Martin noch gesagt hat, überleg mal, von wem das
ja,
kommt.
Ja, genau.
So, ich als Quiz-Moderator. ja, aber da, was mir da auch wieder auffällt, genau sowas hatten wir halt vor 20 Jahren auch, dass, ich sag mal, die instrumentale Seite von Musik sehr in den Hintergrund rutscht und vereinfacht wird, um anderen Dingen Platz zu geben. Aber es war halt damals noch deutlich schwieriger. Da musstest du halt dann wirklich in ein richtig großes Studio. Du brauchst wirklich die Leute, die Ahnung haben. Heutzutage ist das echt mega easy von zu Hause zu machen. So.
Total.
Was auch wieder, wie gesagt, Vorteil auch ist, man kann Musik ganz einfach zu Hause machen. Aber auch es wird zur Übersetzung des Marktes. Aber die Frage ist, wir wollen ja
ganz kurz, aber gucken. Ich sag mal, wenn du jetzt Musik machst, es ist doch gerade, wenn du als Band Musik machst, geht es doch darum, es einzufangen, wenn du im Raum bist oder was schreibst zusammen oder also wenn du das alles nur alleine zu Hause machst, dann ist es ja im Prinzip auch kein Band-Feeling so richtig.
Nee, es ist kein Band-Feeling. Also so ein bisschen. Was man halt machen kann, was ich in Bands schon gesehen habe zum Beispiel, ist, dass man halt einfach seinen Laptop im Proberaum hat und dort halt dann die Parts dann da direkt einspielt und dann halt schnibbelt und schreibt.
Ich meine, klar, dass jetzt nicht alle wild irgendwie nur drauf loszimmern, macht auch keinen Sinn, dass man so eine grobe Idee hat oder einwirft, aber gerade das so, dass sich untereinander beeinflusst, das hat ja auch so, zumindest die Musik, die jetzt nehmen wir Metallica oder was weiß ich, oder bekannte Bands. Mhm. Das hat die ja auch geprägt, weil die ja genauso Songs geschrieben haben. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen vielleicht auch manchmal. Ne?
Mal gucken. Wenn man mal in die Zukunft guckt, glaube ich halt eben, dass, was man auf alle Fälle sagen kann, ist, dass das, was wir als romantisch innerhalb der Musik empfinden, also diese Romantisierung eben von dem, was du gerade gesagt hast, zusammen als Gruppe, als Band Musik schreiben, Proberaum. Das ist ja auch etwas, was ich auch liebe. Das ist ja auch ein Gefühl, was ich liebe. Dass das halt mehr verloren geht, aber ohne, dass es einen gewissen Wert verliert, weil halt die nächste Generation gar nicht damit vielleicht aufwächst. Weil die nächste Generation das vielleicht gar nicht kennt und es denen dann noch nicht wichtig ist. Ich gebe dir ein anderes Beispiel eben aus der Vergangenheit in Form von mir. Ich kann null runter romantisieren mit Röhrenverstärkern, weil ich halt noch nie richtig einen Röhrenverstärker benutzt habe. Klar. Und so geht's ganz vielen unserer Generation, von der nächsten Generation ja auch. Klar. Und da wird vielleicht auch, weil halt eben dieses, wir sitzen alle im Proberaum und machen zusammen Musik, eben weil die damit nicht aufwachsen, geht das, denke ich mal, sehr stark verloren, aber ohne, dass es einen gewissen Wert verliert. Mhm. Natürlich würden wir sagen, das wäre schon schade, weil wir das damals geliebt und genossen haben. Aber genauso wie jemand, der Röhrenamps liebt und genießt, wird zu mir sagen, Justin, du hast was verpasst im Leben. Und ich kann aber sagen, ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe, weil ich es nicht kenne, weiß, weil ich diese Erfahrung nie gemacht habe. So. Die Frage ist, was ich mir halt die Frage stelle, ist, wie kann es noch einfacher werden, Musik aufzunehmen? Wie kann das noch einfacher werden? Was wird so die nächsten 10, 20 Jahren das, was jetzt heutzutage der Laptop...
Weißt du, was ich glaube?
Audio Interface ist, ja.
Ich glaube tatsächlich, dass diese AI-Geschichte sich sehr, sehr stark noch ausbreiten wird. Und dass es irgendwann so sein wird, weil ich meine, man sieht es ein bisschen an der Entwicklung, wenn wir jetzt mal so digitale Produkte... Gehen wir mal nur von Gitarre erstmal aus, weil wir sind ein Gitarren-Podcast. Ne? So, und wenn du jetzt Gitarren nimmst, wenn du Verstärker nimmst, so... War ja früher Röhre hin und her. Die wenigsten benutzen tatsächlich noch zum Recorden Röhrenverstärker. So, weil du es gar nicht mehr musst, vom Sound her, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Da sind wir mittlerweile weit genug, um das zu können. Aber ich glaube sogar, dass es irgendwann so weit sein wird, dass du einfach sagst, hier ist meine Gitarre, mach mir jetzt mal einen Sound von Jimi Hendrix. Also die Elemente. Ja. Und dass es halt sich nicht mehr so künstlich anfühlt, sondern dass es wirklich im Prinzip... Also vom Hörfaktor Audible genauso sein wird. Mhm. Kein Unterschied.
Aber cool. Ich
denke, soweit wird's kommen, hundertprozentig. Bin mir da sicher.
Würde ich mit offenen Armen begrüßen. Ich bin ein Freund von AI. Ich sehe AI nicht als Problem, sondern ich sehe AI so wie in vielen anderen Kunstbereichen auch als etwas, was irgendwann helfen kann.
Total. Solange man nicht selber vergisst, sein Hirn einzuschalten. Das ist vielleicht auch wichtig.
Ja. Ich habe letztens ein gutes Beispiel von einem Freund von mir gesehen, der in der Fotografie tätig ist, der gemeint hat, okay, ich habe hier ein Foto oder hat ein Video gemacht als Beispiel von, wie stark ihm AI helfen kann. Der hat ein Foto gemacht von der Familie, klassisches Familienporträt, Mann, Frau und das Baby irgendwie im Arm. Und du kennst es ja in so Fotostudios, da hast du die Leinwand. Und wenn der das Foto macht, dann hat er erstmal natürlich links und rechts irgendwie die Lichter und noch so ein bisschen Rand von der Leinwand etc. Sieht man erstmal im Raw-Bild, sieht man das. Er hat gemeint, er musste sich hinhocken und bestimmt 1-2 Stunden lang das wegretuschieren, dort dann die Farbe des Leinwands erweitern, dass das halt nicht mehr im Bilde drin ist. Und heutzutage macht er das mit einem Klick, mit AI, dass der sagt, füll mir den und den Bereich mit der und der Farbe und AI macht das automatisch.
Ist geil, aber solange keine Jobs dadurch in Gefahr sind. Das ist das, was ich denke, was...
Aber da geht ja sein Job
als Fotograf. Wenn er aber jemanden eingestellt hat dafür, der das extra macht, der dann seinen Job verliert, hat er auch ist
nie.
Scheiße.
Okay, aber hat er halt auch nie. Es war halt für ihn dann mehr Arbeit, die unnötig war.
Aber das meine ich ja, wenn AI sich so weit entwickelt, dass es gefährlich wird für Jobs und so weiter und so fort, da muss man es ein bisschen kritisch begrüßen.
Natürlich, aber da muss man halt auch sagen, muss man
auch. Ich meine, auch für uns als Lehrer, ich glaube niemals, dass AI das ersetzen kann. Auf keinen Fall, weil das funktioniert einfach nicht. Die Leute wollen immer noch Authentizität. Und die kannst du mit einer intelligenten Geschichte nicht machen, ne?
Ich sag mal so, also Punkt A, Jobs sind schon immer aufgrund technischer Entwicklung verloren gegangen. Vor 100 Jahren gab es auch Jobs, wo wir uns jetzt denken, das hat mal jemand als Job gemacht, das macht heutzutage mein Staubsauger.
Ja gut, dann kommen auch wahrscheinlich wieder neue Dinge dazu. Also.
Ja, und es, genau, und es kommen auch wieder neue Dinge dazu. Natürlich, okay, das ist seit ein paar Jahren, ist auch wegen Robotergeschichten ist das schon ein großes Thema. Gibt's ja auch dann die, in der Politik die Diskussion des bedingungslosen Grundeinkommens, was ich auch immer ganz spannende Diskussion finde, für eben für Leute, die solche Jobs verlieren, etc. Jetzt zum Beispiel für mich als Lehrer, was ich aber zum Beispiel ganz interessant fände, wo AI ich ziemlich cool fänden würde, wäre, dass ich meine eigene Justin Hombach AI hätte. Sodass zum Beispiel jemand, der sich The Zen of Speed Picking kauft, so jetzt mal als Beispiel, weil das ist ein toller Kurs, den kann man sich ruhig mal kaufen, wenn man seine Speed Picking Skills aufs nächste Level bringen
möchte. This video is sponsored.
So nebenbei. Nee, aber was ich jetzt aktuell anbiete, ist, dass die meisten Menschen easy die Möglichkeit haben, mir Stuff zu schicken. Und wenn ich die Zeit habe oder mir die Zeit dann auch nehme, mir gerne mal drüber gucke und einfach zu sagen, hey, guck mal hier, die Handhaltung, das und das, das und das, das und das. Wenn das halt zum Beispiel irgendwann eine AI übernehmen könnte. Wenn Leute, die The Zen of Speedpicking gekauft haben, dann einfach eine AI, wo ich, sag ich mal, meine Informationen reingebracht habe, mein Wissen und meinen Wert reingebracht habe, die schicken das eine AI und die AI sagt dann individuell zu der Person, hey, guck mal hier, das könntest du da verändern, das könntest du da verändern, hier, pass mal das und das an. Das würde mir zum Beispiel auch wieder
ja,
Zeit ersparen, wenn es so eine Justin Hombach
zu dem Punkt, geben würde. Ne? Bis sie dich ersetzen wird. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Weil eine AI sollte ja theoretisch immer weiter sein. So. Und wenn die es besser vermitteln kann, besser zeigen kann, dann sind wir überflüssig. Das meine ich. Wenn es so weit kommt, dann haben wir ein Problem.
Ja, man muss halt dann, ja, muss man halt immer seinen eigenen Wert irgendwie arbeiten.
Ja, natürlich, klar. Aber, ne, du weißt, was ich meine.
Aber so fände ich zum Beispiel eine AI für mich als Pädagoge, als Lehrer super hilfreich.
So. Klar. Wie so ein Assistent.
Dass es eine Möglichkeit gäbe, irgendwo mein Wissen reinzubringen komplett. Und dass dieses Wissen dann individuell an einzelne Personen anwendbar ist, anstatt dass sich jeder mir Stuff schicken müsste, weißt du, und ich dann mir immer wieder bei Stuff rübergucken kann. So. Da gäbe es bestimmt auch irgendein Business-Konzept,
ja, was daraus total,
kommt, damit ich auch
total.
Geld verdienen könnte.
So. Sag mal, solange es hilft halt und dich unterstützt, ist alles gut. Ne?
Ja. Aber von dem, was du gerade gesagt hast, das fände ich super geil, Fabian. Da hast du ein geiles Produkt erschaffen. Hör auf mit Gitarre spielen und setz dich mal daran, verkauf das, patentiert das. Weil das finde ich mega geil, wenn ich jetzt zum Beispiel Gitarre einspiele. Ich spiele eine Rhythmusgitarre ein und sag, ne AI, mach mir den Master of Puppets Sound daraus. Und plam, zack, kurz berechnet, habe ich den Master of Puppets Sound. So. Ohne dass ich vorher recherchieren muss.
Ja, es gibt schon so viele Dinge, die so in die Richtung, setz mich da mal auch so ein bisschen mit auseinander, die so in diese Richtung gehen. Es ist alles nur eine Frage der Zeit, bin ich mir sehr sicher. Weil mittlerweile gibt es echt so viele geile Sachen. Es gibt fast nichts Schlechtes mehr, auch auf dem Markt. Ne?
Ja. Weil das wäre schon geil. Ich könnte mir vorstellen, es könnte noch ein bisschen dauern. Klar, die AI-Entwicklung generell ist in letzter Zeit sehr rasant passiert, aber auch viel halt auf Fotoebene oder auf Bildebene. Und da muss man aber auch, glaube ich, zu sagen, ist die bildliche Ebene, also dass zum Beispiel AI, keine Ahnung was, dass ich mir jetzt hier meinen Kopf ausschneiden könnte und eine AI sagen könnte, mach daraus, dass ich einen Drachen bekämpfe oder so. Ich glaube, das ist von wie Informationen verarbeitet werden, deutlich einfacher als immer noch mit Musik. Weil ich glaube, Musik ist da für den Verarbeitungsprozess immer noch sehr deutlich abstrakter.
Ja, absolut.
Es ist genauso wie, dass man halt zum Beispiel auch sagt, dass man keine eigene Gitarre mehr einspielt, sondern halt alles über MIDI laufen lässt. Ja. Da sind wir Gitarristen ja zum Beispiel noch sehr, sehr in der privilegierten, ich sag mal, Lage. Bei anderen, weil Gitarre so ein extrem nuancenreiches Instrument ist, dass das sehr, sehr, sehr schwer ist, in all seinen Nuancen auf MIDI nachzustellen. Es gibt definitiv Produktionen, wo das schon gemacht worden ist und wo es keiner juckt und keiner merkt, weil das vielleicht auch keine Gitarrenproduktion ist. Ich würde jetzt auch nicht wenn du jetzt einen Hip-Hop-Trap-Beat machst und du brauchst eine Gitarre darüber, würde ich auch sagen, yo, mach die Gitarre halt per MIDI und lass sie nicht aufnehmen. Das ist ja unnötig, weil da interessiert es eh keinen.
Ja,
so. Aber in einer gitarrenfokussierten Musikrichtung, glaube ich, ist das
dafür ist es zu komplex.
Anders als jetzt, es ist zu komplex einfach und zu abstrakt. Anders als jetzt zum Beispiel beim Schlagzeug oder so, wo es halt auch einfacher ist, ich sag mal, den
Klang. Jetzt wird dir jeder Schlagzeuger einen Stick auf die Ohren hauen.
Ja, aber mal, schaut mal auf die Fakten, wie viele Schlagzeug-VSTs ja, gibt's, die klar. ständig benutzt werden, sind, welche Gitarren-VSTs oder MIDIs werden benutzt? Mhm. So gut wie gar keine. Mhm. Es wird immer noch richtig aufgenommen. Klar, der Aufnahmeprozess ist deutlich vereinfacht worden durch Copy-Paste und Noten einzeln aufnehmen etc. Aber da wird immer noch eine Gitarre aufgenommen. So.
Richtig, ja, ist richtig.
Ansonsten, ja, ansonsten ist natürlich auch interessant, so, okay, wie wird Gitarre aufgenommen? Wird Gitarre vielleicht bald über VR-Brille aufgenommen? Was ist denn aus der Virtual Reality geworden,
ja, die vor 10
Jahren noch
wer
so
weiß.
Gehypt war? Vielleicht gibt's bald The Zen of Speed Picking in VR-Version.
Ja, oder halt The Zen of Mind Playing, dass die AI deine, du kannst dein Solo dir vorstellen und es wird übertragen.
Ja, das
war auch crazy. Geil. Das haben wir dann das vielleicht in 100 Jahren.
Gehirn verknüpft ist ja, oder so.
In 100 Jahren vielleicht.
Ich freue mich so auf die Zukunft. Nee, aber das, ja, dass halt dort vielleicht zum Beispiel Gitarrenunterricht über, wenn die VR-Brille endlich mal ein bisschen mehr Popularität bekommt. Ich meine, das VR wird seit 10 Jahren gehypt, aber irgendwie ist es immer noch nicht so.
Die sind halt auch nicht billig, ne? Kauft ihr mal eine gute.
Ja, die sind auch schon billiger geworden.
Ist das so?
Die sind schon billiger geworden.
Was kostet denn so eine Brille?
Ich glaube zum Beispiel so eine, die von PlayStation zum Beispiel 500 Euro
okay.
oder so, 400 Euro. Also es ist nicht mehr dieses 1200 Euro okay. Ding, was man halt vor
ist
ein
schon
paar
geil,
Jahren zahlen
ne?
musste.
Es macht schon Spaß. Ist
ja, aber genau, und das ist ganz interessant. Ich kenne es halt aus dem Gaming-Bereich, da tue ich das ja oft verfolgen. Zum einen gibt es halt kaum Spiele dafür oder halt echt.
Ist ja bestimmt auch mega aufwendig, das zu programmieren, oder? Ich habe keine Ahnung davon, aber.
Mit Sicherheit. Aber auch was ich gehört habe, ist, dass VR am tollsten ist zum Spielen, wenn du nicht wirklich in der Person dann drin bist, sondern wenn du zum Beispiel nur in einem Cockpit bist von einem Raumschiff oder von einem Motorrad oder so. Aber wenn du dich wirklich rumbewegen musst, soll es noch so viele Probleme geben. Zum einen, dass du halt dann gerne dann doch in deiner Wohnung gegen irgendwas gegenkreist, wenn du dich auch irgendwie ja, in-game bewegen musst. So, dass das alles noch nicht so super funktioniert. Und das halt, dass die Immersion, dass halt viele dann doch sagen, na okay, ihnen macht's dann doch mehr Spaß, wenn sie vor einem Bildschirm sitzen. Das VR natürlich erstmal krass ist, aber der Spaßfaktor und vor allem wie lange ich das dann mache, dass viele Leute sagen, na ja, ich hänge halt lieber 20 Stunden vor einem Monitor und zock was, als dass ich 20 Stunden eine VR-Brille aufhabe, dass das schon ein Unterschied
sein VR-Brille auf dem Hochhaus spielen ist schon geil.
Ja, ich habe gehört, das soll. Ich habe leider diese Erfahrung noch nie gemacht, aber ich habe gehört, das soll sehr krass sein. Wir haben hier in Wiesbaden eigentlich auch so ein VR kind of so ein Themenpark, wo du dich so eine Halle, wo du dich mit Freunden treffen kannst. Und dann kriegt ihr alle eine VR-Brille und dann kämpft man so in VR ach, gegeneinander geil. Innerhalb von dieser Halle. Das wollte ich eigentlich mal mit Freunden mal machen. Aber das zum Beispiel vielleicht, was weiß ich, der Unterricht dann irgendwann ja. mal in VR stattfindet. Halt nicht mehr über Zoom, sondern halt dann wirklich irgendwie über VR und dann hat man die Möglichkeit, einfacher auf den Schüler zu gucken, solche Geschichten. Und natürlich die Idee, die Vorstellung, man stellt sich das Solo vor und es wird direkt
gepoliziert. Das ist aber schon crazy shit.
Ja, und das nimmt ja auch dann wieder den Spaß.
Und den Reiz. Und ich glaube, dann wird es wieder uninteressant.
Genau, und ich glaube, das ist das Ding. Das wird dann wieder uninteressant, weil Teil dessen, warum wir so viel üben oder Teil dessen, warum wir so gut werden wollen, ist, weil das ja auch so
ja,
Spaß macht.
Ja, das ist ja
macht,
der Weg.
Diese Verbesserung
wenn du das kannst, was du übst, dann übst du es ja nicht mehr. Und dann, was machst du dann? Dann spielst du ein, zwei Mal, dann wird es langweilig. Ja. So.
Genau, es wird verliert genau. den Reiz mit langweilig. Es ist genauso wie eine Falle, in die ich immer tappe, wenn ich Videospiele spiele und mir irgendwann denke, ach, ich könnte doch mal so einen Cheat ausprobieren. Hm. Ich könnte mir doch mal ich gebe mir ganz viel Gold-Cheat ausprobieren. Und ruckzuck wird das Spiel extremst langweilig, weil es den Reiz und weil es die Schwierigkeit verliert.
Ich glaube, das ist aber auch so. Der Mensch an sich. Der ist nicht darauf geeicht, dass irgendwann das Optimale da ist. Es ist immer ein Weg, immer.
Genau, und das ist ja auch das, was wir auch lieben.
Ja,
das ist
absolut.
Der Weg zum Besserwerden.
Das Neugierige sein,
das Ziel
suchen,
letzten Endes.
Erforschen. Genau.
Und
deswegen glaube ich auch, dass AI nicht so weit kommen wird, wie ich das vorhin gesagt habe.
Genau.
So funktioniert das Leben nicht.
Ja, ich bin auch kein Mensch, der sagt, okay, AI wird uns alle mal zerstören. Ich glaube, wie gesagt, AI wird ein nützlicher Begleiter in unserer Gesellschaft werden. Ich glaube, er ist nicht mehr von wegzudenken, so wie das Smartphone. Ich benutze täglich ChatGPT. Wenn ich irgendeinen offiziellen Brief schreiben muss, ich schreibe den doch nicht selber. Ich schreibe in ChatGPT rein, hey, schreib mir in die KSK, ich habe Mist gebaut, hier, das sind die Daten, mach mir mal bitte daraus einen ordentlichen Brief. So. weil das sind Dinge, die mich im Alltag halt nicht interessieren. Da will ich will auch nicht, kann nicht gut werden im Brief schreiben, so. Deswegen kann das ruhig eine AI für mich übernehmen. Bevor wir aber zum Ende kommen, müssen wir nochmal über eine Sache sprechen, die wir ganz vergessen haben, nämlich die Gitarre itself. Was denkst du denn, was sich da eventuell noch verändern kann? Weil da muss ich sagen, hat sich nicht viel verändert. Nee,
also, das ist sehr traditionell.
Immer wieder, ja. Genau, Gitarre ist dann doch auch letzten Endes ein sehr traditionelles, ein sehr konservatives, das mag ich eigentlich gar nicht, gar kein konservativer Natur, ein sehr puristisches Instrument letzten Endes. Ich meine, es gibt immer mal wieder coole neue Ideen, aber die sich dann auch nicht wirklich
durchsetzen. Das ist das Ding. Genau, das setzt sich einfach meistens nicht durch, gerade so auf dem Instrument selber. Es gibt dann in den 80ern oder 70ern gab es dann diese ganzen Schaltoptionen, 1 Million verschiedene Schalter.
Ja,
aber kein Mensch, am Ende des Tages kannst du das alles gar nicht nutzen.
Keine. Ey, meine allererste Gitarre war eine Hagström-Gitarre aus den 70ern. Die hat 12 verschiedene Schaltungen gehabt. Okay. Aufgeteilt auf 6 verschiedene Schalter und so.
Nee. Dann hast du lieber ein paar mehr Gitarren und kannst dann selektieren. Es gibt nicht die perfekte oder das perfekte Arbeitstier. Obwohl ich auch denke, trotzdem, auch da wird es mit Sicherheit irgendwann mal so eine Gitarre geben, wo du noch nicht mal mehr ein Amp brauchst, sondern du gehst einfach rein und gehst dann in die Anlage oder in die Soundkarte und hast dann quasi deine Plugins in dem Instrument. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt.
Das ist natürlich auch eine interessante
Idee. Aber ich glaube, das wird genauso schnell uninteressant werden. Weil es ist ja auch der Reiz, dass du versuchst, ey, wie kriege ich den, also ich kenne das ja von mir, bei mir ist das immer so, den perfekten Sound gibt's nicht, das ist schon klar. Mhm. Und du hast ja auch immer Bock auf vielleicht minimal was anderes. Du willst dich immer wieder neu erfinden. Ja, wie beim Spielen. Du willst ja nicht immer denselben Scheiß spielen, sondern du willst ja auch weiterkommen. Und das ist dasselbe auch mit solchen Dingen, ne?
Ist definitiv da auch eine Typsache, weil ich meine, du bist der Typ, der du magst das, was wir vorhin gesprochen haben, mit den Anreiz des Übens und dass das geil ist. Den hast du halt bei dir in der Soundfindung.
Auch, ja.
Dass du es ja geil findest, nach neuen Sounds zu tweaken, zu suchen. Deswegen sag ich, wäre so eine AI für mich super optimal, die, wo ich sage, hey, mach mir den Sound und es macht mir den Sound, weil ich halt noch keinen
Ich hätte ein Anreiz schlechtes Gefühl, wenn ich so ein wirklich ein Stock-Preset nehmen würde, einfach weil ich, ich habe da nichts selber dran gemacht, das kann doch nicht sein.
Machst du das nicht?
Nein, ich ändere immer was. Selbst wenn es nur, auch wenn es nur kleine Nuancen sind. Irgendwas muss verändert werden. Ich kann damit nicht leben.
Okay,
nein, interessant, ist so. Interessant. Selbst wenn es nur so ein ganz kleiner Hauch ist.
Nee, weil man sich mal anschaut, klar, okay, eine Gitarre hat dann mal Fan-Frets bekommen oder solche Sachen, vielleicht nochmal eine neue Pickup-Company, die hochkommt. So Fishmans waren vor 20 Jahren, hat es ja auch keiner mehr, also gab es ja noch nicht damals, gab es ja auch nur irgendwie EMG und noch eben noch kein Bare Knuckles und Fishmans. Aber es gibt manche innovative Ideen, wo ich mir wünschen würde, dass die in der Gitarre mehr und mehr Platz bekommen würde. Und zwar zum Beispiel diese Gitarren, die Pickups so einfach austauschen lassen. Mhm. Da gibt's ja welche, wo du halt einfach mit einem Magneten
da
quasi
gibt's bald eine
Pickups
App.
Verbunden
bist. Da gibt's bald eine App, in Sicherheit.
Ja, oder wo du mit einer App die Pickups wechseln
aber
kannst.
Aber auch da ist wieder
weil ganz ehrlich, ich würde gerne mehr Pickups ausprobieren. Mhm. Was hindert mich daran, Pickups auszuprobieren, ist, ich habe keinen Lötkolben.
Das wäre cool.
Ich will nicht immer zu einem Gitarrenbauer fahren.
Das wäre echt geil, wenn tatsächlich, sagen wir, die großen Hersteller würden das anbieten, dass du, wie willst du das machen, ne? Dass du das so testen kannst über so ein spezielles Design oder irgendwas, dass man sich da dran.
Es gibt ja schon Gitarren, wo du halt echt einfach hinten machst du die Klappe auf, und dann ist da ein Magnet dran, dann tust du den Pickup einfach rausziehen und einen anderen Pickup reintun. Und die haben auch, glaube ich, auch eben, dass du halt alle Pickups von den meisten Firmen da reinsetzen kannst und so Geschichten, dass das so ein bisschen genormt ist. Irgendwie sowas würde ich mir halt mehr wünschen, dass es da einfacher wäre, Einzelteile an der Gitarre zu verändern, gerade eben so in der Elektronik. Klar, natürlich gibt's da auch dann die Puristen, die sagen, ja, aber Volume Putty muss 6,38 Maßung in Volt blablablub haben. Da würde ich mir denken, ich würde halt ganz gern mal die Simo Duncans daran ausprobieren oder die Martius hier ausprobieren.
Aber das ist ja auch
geändert und gut.
Wo du das gerade sagst mit diesem wirklich bis ins letzte Detail, das ist ja auch eine Leidenschaft. Die Leute machen das gerne und die hören dann auch Sachen und lass sie die doch hören, das ist doch okay. Wenn du das nicht, wenn du das nicht hörst, ist doch super. Hast du Geld gespart.
Ja, aber echt wahrscheinlich. Ja, aber das ist das, was ich meine mit diesem puristischen an dem Instrument, was wahrscheinlich nie verloren gehen wird. Weil das siehst du auch in den jungen Leuten. Es gibt ganz viele junge Leute, die halt eben auch eine Affinität für eben genau diese Dinge bekommen. Weil sie halt, nimm dir unseren guten Freund Kielan von der vorletzten Show, von dem Quiz. Das ist einer, der von sich aus sagt, ne, üben und so mag der halt nicht gerne, aber am Sound rumtweaken, das mag der gerne. Der Typ ist 18.
Ja,
ist
super.
So.
Ja.
Also das wird nicht verloren gehen, weil ich glaube, das liegt in der Natur des Instruments so. Dass halt Leute da auch weiterhin, ich sag mal, auch eine Affinität haben. Wer nicht verstehen kann, übt halt lieber, anstatt euch einen komischen Sounds zu machen.
Ja, es kommt auch darauf an, was du machen willst. Also.
Ich glaube, das wird in den nächsten 10, 20 Jahren noch nicht verloren gehen. Also ich glaube, es wird Steps geben, wie du gesagt hast, in dem Bereich AI. Das war ein guter Punkt von dir, dass du das mit reingebracht hast. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, da wird es Veränderungen geben. Aber letzten Endes werden wir wahrscheinlich in 10, 20 Jahren hier sitzen. Ja, es wird ein paar neue Gitarristen geben. Es wird ein paar neue Gitarristen geben, die uns geflasht haben. Ein paar neue Gitarristen, die uns nicht flashen, die alle anderen flashen. Das ist üblich. Ich glaube, allzu krass viel wird sich dann auch nicht verändern.
Schwer vorstellbar.
Mal gucken.
Ne? Schwer vorstellbar.
Ja, mal gucken. Ob es nochmal sowas gibt wie YouTube 2004, was damals komplett viel verändert
hat. Geil, wenn so ein Hologramm aus dem Bildschirm dann rauskommen würde und das wäre so direkt vor dir.
Das wäre cool.
Ja. Wie bei Star Wars.
Das wäre schon cool. Help me, Justin Homper.
Ja.
Du bist meine einzige Hoffnung.
Heute üben wir zusammen.
Ja. Das wäre schon cool.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das passieren
Nein,
wird, weil ich glaube, Hologramme sind nicht so einfach zu machen, aber ja. Ja, aber ansonsten, ja, mein, das Rad wird selten neu erfunden. Es wird halt immer neu designt und neu angemalt. Ich glaube, das wird auch in der Musik oder auch in Bands passieren, dass es immer wieder auch neue Bands geben wird, womit sich eine gewisse Jugend auch identifizieren kann. Und das ist auch cool, was die musikalisch machen, wird wahrscheinlich das Rad nicht neu erfinden.
Aber die E-Gitarre wird niemals aussterben.
So. Genau, und das ist das Ding. Und die E-Gitarre wird auch immer populärer. Ja. Das muss man dazu sagen. Die E-Gitarre wird ein immer populäres Instrument. Und das würde ich noch zum Abschluss sagen, das ist vielleicht etwas, was passieren wird, ist, dass die E-Gitarre mehr und mehr weggeht von diesem reinen Rock-Gedanken-Gitarren. Mhm. Also, dass Gitarre rein aus der Rockmusik herauskommt. Das ist eine Entwicklung, die aktuell passiert, dass viel mehr es Gitarristen gibt und auch Gitarristinnen. Mhm. Das ist der nächste Punkt, dass es halt auch viel, viel mehr weibliche Gitarristen gibt, was ja auch gut ist, durch eben die Social-Media-Präsenz von gewissen weiblichen Gitarristen, weil jetzt auch Frauen auch ihre Gitarre-Hero-Rinnen haben können, die mit denen sie sich identifizieren können. So, und es ist nicht eben nur die Männer, dass die Demografierung oder die Demografie von der Gitarre sich verändern wird und es eben nicht nur, wie aktuell auf meinem YouTube-Kanal, 99% männliche Zuschauer sind. Und
1% ich habe gestern weibliche. Auch geguckt, 99,7 männlich, 0,3 weiblich.
Sondern dass das da auch mehr wird natürlich, was sehr gut ist und dadurch die Popularität des Instruments natürlich auch gestiegen wird. Und dass halt auch mehr in Musik wie Hip-Hop oder auch, ich sag mal, Popmusik die Gitarre nochmal einen größeren Stellenwert bekommt durch diese Popularität an und für sich. Weil es gibt ganz viele jetzt auch Gitarristen, moderne Gitarristen, die sagen, hey, ich spiele seit so und so vielen Jahren leidenschaftlich viel Gitarre, ich komme aber nicht aus der Rockmusik, ich habe mit Rockmusik noch nichts zu tun gehabt, ich komme nicht aus der Bluesmusik, ich komme aus dem Hip-Hop.
Ja.
So, zum Beispiel, weißt du?
Cool.
Ich komme aus dem Soul. Dass aus dem Bereich halt die Gitarre noch mehr Präsenz auch bekommt. Das, was der Bass schon immer irgendwie hatte, weil der Bass halt bei jeder Musikrichtung richtig und wichtig ist, das bekommt jetzt, glaube ich, die Gitarre auch. Weil die Gitarre war ja schon, muss man sagen, immer so ein Instrument, was sehr
rebellisch,
das Lager, ja, was vor allem sehr in das Lager Rock rein assoziiert worden ist. Wenn du an Gitarre gedacht hast, hast du halt erstmal an Rock gedacht und nicht an Hip-Hop-Musik.
Das ist richtig.
Und ich glaube, das wird sich ein Stück weit verändern, dass das oder halt ein bisschen nicht so extrem in dieses eine Lager nur reingeht.
Es ist nicht nur AC/DC.
Genau. sondern auch Black Sabbath.
Ja, genau.
Und um ganz modern zu sein, Red Hot Chili
Peppers. Oh ja. Das ist auch schon sehr modern.
Genau. Coolio. Sehr gut, Fabian.
Ja, schreibt uns mal, was ihr darüber denkt. Wäre ganz cool.
Ne? Genau. Was wir natürlich denken über die Zukunft dieses Kanals, ist natürlich auch sehr wichtig. Und die Zukunft dieses Kanals und dieser Podcast hier ist natürlich abhängig von euch, unseren Zuhörern. Das heißt, wenn ihr diesen Kanal auch in Zukunft haben wollt und ihn retten wollt, dann geht direkt auf iTunes, gebt 5 Sterne, gebt ein Like und ein Follow auf Spotify, hinterlasst gerne einen netten Kommentar und eben auch, könnt ihr gerne mal unter der Spotify-Geschichte machen. Einfach mal reinschreiben, wenn ihr über Spotify hört. Wenn ihr das noch weiterhin unterstützt, könnt ihr auch
ein
spannendes Thema für die Zukunft sein. Spotify. Werden wir auch hier in Zukunft bald mit einem sehr interessanten Gast über sowas reden. Plattenverkäufer, Spotify, der ganze Kram. Das wird sehr spannend werden. Aber könnt ihr gerne mal drunter schreiben, was ihr denkt, wie sich die Zukunft der Gitarre entwickeln wird, was ihr so prognostizieren würdet, was ihr aus diesem Podcast hier rausgenommen habt. Cool,
sehr
Fabian.
Gut.
Dann würde ich sagen, packen wir es. Danke dir fürs Podcast.
Danke dir.
Und danke euch. An alle Zuhörer da draußen. Genau. Wünschen euch viel Spaß beim Üben.
Bis dann.
Ciao.